Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützeburger Journal und zusammen arbeite ich mit dem FNR, dem Luxemburg National Research Fund.
Wie ist Radio Lützeburg entstanden? Wie ist Radio Lützeburg groß gegangen? Wie hat Radio Lützeburg entwickelt? Und allem, was war der soziale Impact von Radio Lützeburg? Wie ich das gesehen habe als Minat-Stop, das war für mich so, wow, das tut als tropische Minat. Da war ich dann auch bei einem Screenwriting-Workshop, wo ich dann vom Mentor gesagt habe, ja, du musst decidieren. Entweder du musst einen Film oder du musst ein PhD, du kannst nicht die zwei machen. Dann war ich so, I will prove you wrong.
Hallo und herzlich willkommen zu Mein Element. Mein Name ist Max. Und wie beschreibe ich am besten das Forschungsfeld für meinen Witte-Haut? Ich meine, das kann ich nicht so sagen. Meine Witte furcht am Feld, was der Viergänger von diesem Podcast ist. So, und das ist nochmal kryptisch genug. Keine Sorge, am Laufe vom Podcast klärt sich das Ganze ab. Wie bist du hin, Dominik Santana? Hölle war sein Kopf springen. Wie erklärst du deinen Großeltern deinen Job?
Das ist immer schwer, aber das leitet mich immer vor, was müsste. Und du sollst mich immer, ja, ich bin Forscherin, ich arbeite auf der Uni Lützeburg. Und dann kriege ich direkt froh, ah, das heißt, du bist Prof. Ja, jein. Ich mache Senioren auch, aber ich mache noch Forschung. Ja, mir war das Forschung. Und dann erkläre ich, ja, Forschung was am Anfang, wenn ich Sachen habe, frei, dann ein bisschen durch, wenn ich Wille gehe, dann wirklich probiert, Fragen zu beantworten, die komplex sind in der Gesellschaft. Und ich mache einfach Forschung ein bisschen ähnlich wie die anderen. Ich mache Forschung auch mit Film und mit Public History. Und dann sind die Leute ganz so schon. Und da weiß ich nicht, was ich meine, und dann verstehen sie.
Ich meine, dir könnt ihr schlussendlich denken, was könnt, oder? Richtig. Wir lassen das vielleicht so richtig durch eine machen. Dominik, was ist denn ein Unterschied zwischen normaler Geschichte und Public History?
Also, die Geschichtsforschung geht ja schon lang. Ne? Aber es war immer, also ganz lang war das echt ein Domain für die Elite. Dann stand mal, ne, für den Ivory Tower, für die Universitäten und so ein gewisse Schicht von der Gesellschaft. Public History, das kommt dann, hauptsächlich schon Amerika kommt da raus, ne, so als Movement, dass Geschichte auch am Fang an das Sphäre Publik seinen Platz soll haben. Und für mich als Public History wirklich so, dass den Brick möchte zwischen der Forschung an der Zivilgesellschaft. Und dass ich wirklich die Zivilgesellschaft mal integriert, weil ich ganz fest an Potenzial von der Public History glaube, für die Inklusion an der Sozietät zu machen. Aber weil Geschichte ist wirklich allgehört. Das heißt, für mich als Public History Geschichte nicht nur für die Wissenschaft, also die Wissenschaft nicht nur an der Gesellschaft zu vermitteln, mir auch mit der Gesellschaft zusammen zu machen und sie wirklich integral, also mit an den Prozess zu involvieren.
Und gehen dann da Grenzen, also wenn ich an Geschichte denken, antike Rom, Griechenland, vielleicht irgendwann noch im Geschichtskurs dann Zweiten Weltkrieg. Und Public History ist dann nicht zeitlich limitiert, mir am Funk just eine Art und Weise, wie die Geschichte selber trittiert, wenn ich das verstehe.
Ja, genau. Du kannst auch Public History machen und es geht um die Antiquität. Das geht natürlich auch. Es geht wirklich darum, dass die Themen, die ihr behandelt, da sind sie nicht allein aus dem Büro möchte oder nach Schiefen ganz lang. Das ist natürlich auch Teil von der Arbeit, gell? Also das will natürlich nur die Schüsse die Leute interviewen und mit den Leuten anwesend sind. Aber tatsächlich haben wir auch ganz viel Archivarbeit. Mir das wirklich geht darum, die Leute, also am Anfang die Leute zu weisen noch, wie wir das machen, und nicht nur von Überruf, ne? Gut nicht, mir wirklich auf Anhecht, weil ich auch ganz viel am Anfang, das fand ich auch immer spannend als Public Historian, von den Leuten lehrt, ne? Auch hier Point of View und wie sie ihren Blick auf die Sujet werfen. Das ist auch so ganz erfrischend für die Forscherin selber. Das ist das Anfang ein Echange zwischen der Historikerin oder dem Historiker und dem Publik, den Anfang auch mit Akteur geht von dem Prozess.
Geschichte für uns zu packen, zumindest digital. So kann ihn dem Dominik seine Forschung betiteln und du kannst noch jeder jemand machen. Weil das egal, wo ihn auf der Welt sitzt, solange ihn Axel auf dem Internet hört, kann ihn sich durch die Projekte klicken. Ich habe auch Links direkt an die Shownotes gepackt, aber nicht schlafen, Ja, krass. Wer ist denn die Forscherin, die das alles möchte? Ma Dominik Santana. Studiert wurde zu Breslau und zu Berlin, während hat Fulltime und sein PhD geschafft hat, wurde noch kurzfristig studiert, hey, wir warten nicht noch Film gleichzeitig drehen.
Also ich hatte von Anfang an, wie ich mein PhD angefangen habe, wollte ich einen Dokumentarfilm machen. Gell? Das war von Anfang an so gut, wie ich bei meinem FNR meine Submission aufgehen habe, hat ich auch durchstehen an meinem Abstract. Ne? Aber was hat noch gut, wie das so ein Student entstanden ist? Ich wusste von Anfang an nicht, dass es so groß ging. An am Anfang wurde es geheißen, ja, du musst einfach schon den Test schreiben, mit dann hast du vielleicht ein bisschen klein, wenn du den Film dabei musst. Mit das einfach so ein vastes Sujet, gewirrt, ne, über die, also, Migrationsgeschichte von Lützburg und Brasilien, wenn es zur Stuhlindustrie, dass ich dann auch, schlussendlich fand, dass es wichtig wäre, an der These, über den Prozess auch zu schreiben. Also nicht nur über den Contenu, ne, also, Geschichte selber, mir auch, weil das ganz methodologisch auch entwickelt wird, aber das für eine Reperkussion hat auf Geschichtsforschung, auf Historiografie. Ne? Wenn ihr den Film möchte, wenn ihr Oral History möchte, aber auch für daran einen Film zu integrieren, den interaktiver ist, den partizipativer ist, den ja auch hybrid, nicht nur digital, sondern auch mit physischen, also mit den Lasso-Kiosken in Verbindung aus, ne? Weil das ist da so eine ganz Meta-Welt am Anfang entstanden, die dialogiert hat mit meiner These. Die ist meine These am Anfang nicht nur trassiert die Geschichte, die Migrationsgeschichte, mir auch also an der These auch eine Reflexion über die Methodologie, also wie das ganz meine Forschung auch beeinflusst hat an die Historiografie am Ganzen allgemein. Und du findest, ich fand das wichtig für die Zimmer zu verbinden. Und zwar, ja, zwei Fulltime-Jobs, effektiv.
Mit das ist auch kein normaler Film, den es gemacht hast. Ich meine, du hast gerade gesagt, partizipativ, dann noch das interaktiv ist. War das von Anfang an klar, dass das so ein Projekt gibt? Oder hat es das dann nur gegeben, dass du gedacht, uiuiui, 90 Minuten wäre auch okay gewesen?
Ja, also es sind am Ganzen bei 6 Stunden. Ich habe vorher gesagt, eine Serie quasi mit 7 Kapiteln, kann ich mal so, ne? Mir tut sich so ergehen, weil also ich muss wirklich so in den C2DH, du hast den D ja auch mal dran, Digital, den hat mich auch inspiriert, einfach für mich weit zu denken, wie die klassische Filmwelt, ne, also klassisch Longmetrage und klassische Forschung. Und schon einen Workshop gemacht, 2018, über Interactive Storytelling, wo ich die einzige Forscherin war, mit nur Filmmakers, an Designer, und das war immens erfrischend, weil ich da auch einfach ein bisschen experimentiert habe. Wie kann ich mein Forschungsprojekt interaktiv erzählen? Mhm. Und das hat mich so fasziniert. Und ich habe einfach gemerkt, wow, das möchte ich dir für Partizipation, das möchte ich dir für das Leute sich können mit dem Projekt identifizieren, involvieren. Und das verändert sogar mein Prozess, wie ich arbeite, ne? Weil, wenn ich ja so muss denken, dass ich mein Publik interagieren, dann sind ich ja auch ein bisschen out of the box. Und da stelle ich froh noch an, ich frohe Stellung. Also, ich stütze am Anfang so agieren, dass ich dann durch den Interactive Storytelling Workshop dann noch probiert zu, da mal zu schaffen. Und mein Betreuer demals, der noch den Direktor ist vom C2DH, der Andreas Fickers, war total dafür, dass ich das mache, weil er selber auch gerne experimentiert mit digitalen Medien für die Geschichte. Geschichte eben innovativ und mehr zugänglich zu machen. Ne?
Lust vor euch nie am Weh von einer guten Geschichte stehen. Da da so Apps von John Context zu Stand-Up-Comedy gelesen, mehr aus euch, manchmal trifft er doch an der Filmwelt so. Das ist aber so, dass Dominik nicht nur kreativ ist, mehr aber auch Wissenschaftlerin, auch für eine Forscherin, und du bleibst ja am besten bei den Fakten. Du für wen Herz hat aber ein Projekt mehr hart geschlagen? Das von einer kreativen Person oder das von der Forscherin? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer so einfach war, oder?
Also, merci für die Frage. Das war mein ewiger Konflikt während meinem PhD, ne? Weil ich noch eins da war, ich dann auch bei einem Screenwriting-Workshop, wo ich dann vom Mentor gesagt habe: Ja, aber du musst decidieren. Entweder du musst einen Film oder du musst. Du musst ein PhD, aber du kannst nicht die zwei machen. Und ich so, I will prove you wrong. Und das ist tatsächlich schwer, weil an einem Film oder an der Filmwelt ist die Emotion ganz wichtig. Ne? Du musst die Leute mitrappen und so, das ist der persönliche Aspekt ist ganz wichtig. Und der Wissenschaft, du probierst dann immer, aber, obwohl schon common knowledge ist, nicht ein Mensch weiß das, Forschung ist biased. probiere dann aber immer so die Neutralität, Pseudo-Neutralität an Forschung zu bringen. Und das ist am Film ein absoluter No-Go, ne? Weil du mal da verlierst den Anfang sein Audience, sein Publik. Und du musst ihn einfach so ein bisschen Spagat machen. Mein Approach zu der Geschichte ist ja auch ein bisschen menschlicher Approach. Also ich arbeite ja auch mit Oral History. Das heißt, du siehst auch wirklich persönlich, wie Kühen mit an integriert an Forschung. Und das hat mich auch schon direkt mein Sujet viel mehr persönlich, viel mehr vielleicht einfach für zu kombinieren mit dem Film. Na? Aber natürlich, Kill Your Darlings, das tun ich auch für meinen Produzenten von Bernard Michaud hören. So, du musst das tut dann aber waschen, du raus, das ist zu viel. Zitieren, verkappt. Oder so, ne? Das tun ich oft hören. Aber da hört auch der Fakt, dass das Projekt transmedial war, und auch das Projekt Lo transmedial ist, der gibt also auch Platz. Der gibt auch dem Empfang dem Ganzen viel mehr Platz für Geschichte auch, also die verschiedenen Narrationen und die verschiedenen Stile auch an das Projekt zu integrieren. Ne? Das ist zum Beispiel für das Radio Lützburg Projekt, da haben wir die Website, wir haben eine immersive Experience an der Villa Louvigny, wir haben einen Film, wir haben eine Podcast-Serie und all Medium hat sein Plus-Value und auch sein Stil, ne? Von der Erzählung an sein Publik. Und das heißt, wenn die verschiedenen Plattformen, die verschiedenen Medien, man nicht verbindet, da kann ich auch mir einfach die Forschung mit der Filmwelt kombinieren, weil all Publik müsste sein Platz an dem Projekt erfinden. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe.
Nein, klar. Könnte du eine Geschichte haben?
Ja, also mein persönlich zum Beispiel, also wenn ich drauf gekommen bin. Nur mit dem Studium sind ich in Brasilien gegangen, ich bin noch halb Brasilianerin. Und ich schon zu Rio gewohnt und da war ich dann auch ziemlich direkt in Kontakt gekommen mit der Honorarkonsulin von Lützburg in Brasilien, demnächst gibt es noch keine Ambassade. Und schon sind mich dann noch mit ihr getroffen und sie hat Lützburg gesprochen mit einem Akzent und sie sagt, ja, ich bin, meine Familie ist von Asch. Wir sind zu Jean-Malévage geboren. Ich weiß nicht, wen ist das, was ist das? Und natürlich dann der Forscher an mir hat dann noch, als dann du aus Englisch gegangen bist, was ist das? Wir sind direkt dann gucken gegangen, also Nosisch gegangen und sie hat mir auch ihren Mann vorgestellt, den auch von da kommt. Und du hast herausgefunden, dass eben eine Geschichte, eine ganz Migrationsgeschichte gibt, aus dem 20. Jahrhundert, die noch kein wirklich erzählt hat. Und wie ich dann auch dahin geflogen bin, auf Minas Gerais, ne? Das ist eine ganz riesige Stadt in Brasilien. Minas Gerais heißt Mine General, also bekannt für Ressourcen naturell. Den eben auch, also Minas Gerais hat auch letztes Jahr damals interessiert, an 20 Jahren. Und da, dahin zu gehen, ich gesehen gerade, hey, mal ein Fans, vier Mal sogar, im Büro als Bild, wie ich das gesehen habe, als Minat-Stop, das war für mich so, wow, das tut dann als tropische Minat an. Und auch, wie ich dann in Brasilien, wie ich da mit den Leuten gesprochen habe, und mit den Arslanmittern in Kontakt gekommen bin, und mit den Anwohnern von der Stadt, die von den letzten Jahren auch Konzept könnt von Heine an Govoch Martinen zu summen abgebaut, so am Anfang ein tropisch Replik von Minat, mit einem kolonialen Kontext natürlich, ne? Also das ist aber eine koloniale Region. Das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, okay, das ist kein Zufall, dass ich hier gelandet bin. Ich muss darüber ich muss die Geschichte erzählen und ich muss das weisen. Nicht nur ein Buch publizieren darüber, aber ich muss auch wirklich den Leuten weisen, wie das ist. Und den Leuten, die ich hier getroffen habe, eine Stimme gehen und sie mal integrieren in das Projekt. Und voilà, da habe ich das hat ziemlich organisch entstanden, dass ich dann zurück auf Lützburg gekommen bin, für den PhD zu machen und das eben noch an einen Film, an einen interaktiven Dokumentär, an transmediale Projekte zu integrieren, also umzuwandeln. Aber das war wirklich so eine positive Entdeckung. Also es war wirklich eine Entdeckung, die mein Leben verändert hat. Wirklich.
Die kennt ihr vielleicht noch aus den alten Looney Tunes Comics, wo ein kleiner Schneeklotz immer mehr gedreht wird, bis auf einmal so ein riesiger Lawine entstanden ist. Das kann auch eine Metapher sein für den Dominik's Projekt, weil was als Filmprojekt angefangen hat, hat ganz viele andere Projekte in Mod ausgelöst, die dann entstanden sind und die Geschichte von der Lützburger in Brasilien geht dadurch nicht nur abgeschafft, mehr für jeden erlebbar. Und nicht nur das. Es war sogar so ein großes Success, dass dadurch Asch mittlerweile ein Partnerstaat in Brasilien hat. Dominik hat dem Grundduk dürfen den Film präsentieren und hat das mittlerweile Ehrenbürgerin von Molevat. Die größte Auszeichnung ist aber für Dominik ein anderer. Das ist die Verbindung mit den Leuten, mit den Menschen, die hier leben oder wie hat sie
es. Ich finde mich da einfach wirklich daheim. Also, okay, also von ich war schon mittlerweile, ich weiß nicht, wie oft ich da war. Mir schon noch tatsächlich Freunde. Und immer, wenn ich in Brasilien gehe, da probiere ich auch mal weit zu gehen. Oder mindestens auf Belo Horizonte. Und ich habe noch ganz gute Kontakt mit den Leuten, die da wohnen. Und mit der Koordinatrice Kulturelle von Molevat. Also, wir schreiben als regelmäßig. Und das, ja, also, ich meine, meine Familie ist von Rio. Wir schulen auch Wurzeln zum Molevat.
Was mischt der Begriff Heimisch eigentlich aus?
Oh, das ist ein ganz persönlich froh, ein ganz schön froh. Also für mich ist Heimisch am Anfang echt ein Gefühl wie ein Lieu. Ich fühle mich daheim, am Ende daheim, ja, oder zu Lützburg, in Brasilien mittlerweile auch. Aber das ist aber nicht unbedingt. Dass ich mich nicht kein Zuhause fühle, aber an einem anderen Platz. Das ist ein Gefühl.
Schon gesehen, du sprichst 8 verschiedene Sprachen.
Ja.
8. Vor allem, wenn du einfach mal so ein Wow. Aber wer fluchst du am liebsten am Auto?
Auf Lützburg. Schmangen, auf Lützburg. Ja, weil ich ging mangen, dass ich auf Lützburg denke. Aber wenn ich lange auf einem Platz bin und lange an einem Spruch schwätze, zum Beispiel, wie ich zu Berlin stehe, und ich dann auch so einfach auf Deutsch dann auch geduscht. Oder wenn ich mit meiner Familie ganz lange in Brasilien bin, dann schwätze ich auch, dann denke ich auch auf Portugiesisch. Ich schwätze mit meinem Beruf zum Beispiel Portugiesisch. Wir schmecken so, dass wir so Rede raus können, das letzte Woche. Ja.
Dann kommen wir über dein nächstes großes Projekt. Ja. Den können wir ja nicht unterfallen lassen, weil den ist auch riesig, was du da viel geholt hast. Nämlich schaffst du die Geschichte von Radio Luxemburg ab.
On 208 meters in the medium wave band, this is your station of the stars, Radio Luxemburg.
Eine faszinierende Story. Ich bin 88 geboren. Ich hatte keine Ahnung, dass Radio Lützburg so eine große Bedeutung an der Medienwelt als Pionier von der Mediengeschichte gespielt hat. Und ich meine, genauso wie ich, hatten auch viele andere Leute bei ja bestimmt die Situation, dass sie irgendwo im Ausland waren und gesagt haben, I'm from Luxembourg. Oh, Radio Luxembourg, I used to listen to Radio Luxembourg. Und ich habe mich mal gefragt, was sind das, wie komisch. Also, wie weit lassen sie RTL hei zu Prag? Ne? Also, ich habe wirklich nicht verstanden. Und ja, und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Und auch Samsa-Film hat auch schon lange die Idee, also der Bernard Michaud hat schon lange die Idee, einen Film darüber zu machen, aber über den englischen Service, weil Radio Luxemburg wird von Anfang an noch multilingual gesandt, mit verschiedenen Services, ne? Den englischen, den französischen, dann kommt den deutschen und den luxemburgischen. Und ich wollte immer erst den englischen erzählen, also die Geschichte vom englischen Service erzählen, und die auch natürlich voilà, faszinierend, dass der erste Beatles-Song ever, also Radio Luxemburg gelaufen, Queen und so weiter und so fort, gell? Das weil die großen Namen sind heu gesandt gehen. Aber das sowohl interessant als Pionier von der Popkultur, wie auch von der, sogar wenn ich den luxemburgischen Kontext guckt, wie wichtig Radio Luxemburg auch war für die Politik. Für die Luxemburger Sprache. Also, voilà, das ist einfach, es sind so viele Aspekte, die wichtig sind. Millionen Zuhörerinnen, all da, Millionen, Millionen, auf verschiedenen Ländern, zur Zeit, wo kein Internet kauft, muss man mal vorstellen. Ne? Dass in die Vision überhaupt, heute zu Luxemburg selbst zu machen, ein Privatkonzern, den auch groß Konkurrenten hat wie BBC, die probiert tun regelmäßig probiert tun Radio Luxemburg ein bisschen zu sabotieren. Ne? Wie ist Radio Luxemburg entstanden? Wie ist Radio Luxemburg groß gehen? Wie hat Radio Luxemburg sich entwickelt? Auf jeden Fall, was war der soziale Impact von Radio Luxemburg zu Luxemburg, aber auch weltweit? Das sind dann die großen Fragen, die man stellen, ne? Weil wie als Radio Luxemburg mit der Musch doch umgegangen, ne? Was bedeutet doch so den Monopol zu haben von der Medien zu Luxemburg und auch weltweit so eine wichtige Rolle zu spielen, während sie sich der Musch doch bewusst, die DJs, die Speakerinnen, die das geschafft haben, und auch was hat Radio Luxemburg auch für eine Repercussion, zum Beispiel am Leben von den Leuten, haben wir zum eisernen Vorhang, während der Sowjetunion, an der Sowjetunion, während dem Kalten Krieg, auch viele Leute, Millionen Leute, Radio Luxemburg gelauscht haben, secretly, en cachette, ne? Und verschiedene sind in die Prison gekommen, du weißt, ne? Ich kann ewig drüber schwätzen, ne? Mit das wirkliche Studio, den so was das und so spannend das, und den auch nicht einfach zu erzählen ist, an einem kurzen Longmetrage, an einem klassischen Longmetrage, an den, die so viel Volumen hat, das ist auch wirklich am Fang von dem Studio hier, das perfekt. Also, perfekt Sujet für transmedial zu erzählen. Ne?
Am Büro von Dominik leidet übrigens ein Aalkösch, der voll mit Papaya ist. Und das hat aber nicht mit der Papaya-Sammlung zu tun, weil er das im Viergespräch hat mal erklärt, dass früheren Radio-DJ aus Deutschland ihm das Kösch geschickt hat. Und das würde ich gedacht, was normaler Papaya wäre, aus Usisch Fanpost. Jetzt hängt den Aal top konserviert. Und du fällt einmal rum ab, wie groß RTL aus sich war. Also nicht nur popkulturell und historisch, sondern ich meine viel mehr emotional. Leute verbinden die wichtigsten Momente aus ihrer Jugend mit diesem Sender. Aber wie ist das eigentlich, wenn ihr als Forscherin mit so emotional gebundenen Quellen schafft? Weil auch von jederin sich an etwas erinnert, jederin erinnert sich irgendwie anders das drin. Besonders, wenn man nostalgisch gehen. Oder?
Also, das ist auch ein paar Mal geschieht an meinem Dokumentarfilm, also Colonia und Chambourgesa, das hat auch ein paar Mal geschieht. Und was ich da gemacht habe, ist, dass ich dann einfach den Dialog, also die Kontradiktion auch einfach an das Projekt integriert habe. Ne? Also, entweder von Lo, natürlich Leute ehren sich dann auch mit dem Datum. Ne? Das ist auch wirklich am Anfang an der Oral History, da geht es wirklich nicht. Drums, Chronologie, wenn ihr aus was geschieht, mehr das auch mehr, weil er wie und Leute da lebt, ne? Weil du wisst das. Und da kann ihn sich natürlich, du hast eine Marge d'erreur, ne? Du kann ihn sich ehren, dich, wenn, wenn du Flagrandas zum Beispiel, ja, 1930 hat Frank Elsner da und da gesagt, ja, natürlich war das nicht wahr, weil Frank Elsner war noch gar nicht geboren im Moment, gell? Der Sohn ist da doch oder so, ne? Me, also, du musst ihn auch Verständnis tun als Historikerin, an, an noch die, 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 weil er da nicht, alles, also kann ich nicht alles akzeptieren als allgemein wurscht, was Leute sagen. Mhm. Fact-check als immer, Fact-checken als immer wichtig. Aber so gut da, also nicht immer evident, gell? Weil auch ein Stot Quellen, also so sekret, sind nicht immer, nicht immer mehr richtig wie Oral History. Ne, wie das, was Leute erzählen. Heinz, du hast doch umgedreht, dass das, was eine Person sieht, kontradiktiv ist mit dem, was, was an einem Dokument steht. Und dann probiert, stell ihn ein bisschen nach vorne, dann merkt ihn, geht ein bisschen lang, wie weit sich, und dann findet ihr raus, ah nee, das tut das ist am Anfang falsch. Weil das war ein falscher Plan zum Beispiel. Ne? Also zum Beispiel, hey, Oma, für die Villa Louvigny gibt es verschiedene Pläne von der Villa Louvigny, also Architektur, ne? Also wie, wie die verschiedenen Renovationen von der Villa Louvigny, also wie, wie sie ausgebaut wurden, wie sie auf den Turm gebaut und so weiter. Da gehen verschiedene Pläne an, an den Nationalarchiven. Und wir waren lo zum Beispiel mit verschiedenen DJs, waren wir an der Villa Louvigny, sind wir durch die Gebäude gegangen, durch die verschiedenen Räumlichkeiten. Und die Architekten, die die Projekt, also die Villa Louvigny restaurieren, und an ihrem Plan stur gehabt, dass da, also dass ob der Platz etwas Spezifisches war. Und da haben drei Speaker gesagt, der DJ gesagt, nee, das war nicht du. Du war das. Ne? Und das war das falsch. Das war nie so. Ich bin immer wie Scheiraner rausgegangen sind. Also, hier war nicht Diskothek, war Diskothek am, am Basement, am Minusend. Wir haben gemeint, das wäre dann eine Diskothek, mit Diskothek, also die Record Library war auf der anderen Seite. Und da, wo wir gemeint haben, dass Diskothek wäre, das war am Anfang die Umkleidekabine vom Orchester. Ne? Und das haben wir dann herausgefunden, weil die Leute das so tun, nicht weil die Dokumente das so tun. Ne? Das, das kann auch in die andere Richtung gehen, dass die Leute da aufmerksam sind, dass es an den Archiven falsch ist. Ne? Aber ja, wenn ich das nicht knacken kann, das könnte oft viel, dann ist es wichtig, auch einfach zurückzugehen als Historiker. Hey, das, so weit konnte man gehen, mehr weit konnte man nicht gehen, weil, weil man einfach voilà, keine Quellen haben, die das irgendwie bestätigen oder so. Ne? Und das, das, das ist auch Teil von der Forschung und das ist auch Teil von der Public History, auch zu weisen, weil wo ich sehe noch zwar die Dead Ends ne, von der Forschung, wo mhm. können die nicht viel holen, weil, weil ihn einfach limitiert das mit den Ressourcen gehen hat.
Wie schwer fällt dir das, da zurückzugehen?
Gar nicht. Nein, gar nicht. Also, weil ich fand nicht, dass ihn dann gefehlt hat an seiner Arbeit, aber ganz am Gegenteil, die, also vielleicht gingen verschiedene Leute so, dass ihn seine Vulnerabilität weist. Ich fand nicht, ich fand gerade, dass ihn wenn ich einfach ehrlich ist, dann sehe ich, hey, ich habe keine Antwort auf die Frage, weil XYZ, das ist am Anfang ein Zeichen, dass ich den Arbeit schreiben möchte. Ne? Soll ich nicht immer, gibt nicht immer eine Antwort an der Wissenschaft. Das ist auch okay so.
Wie viel Druck musst du dir selber eigentlich, wenn ich gucke, der letzte Projekt sind wir hier und durchgegangen, weil also du hast wahrscheinlich mehr erreicht, wie du durch das Kind erreicht mit dem Projekt. Mhm. Oder vielleicht sogar vier Stellen kommst oder wie auch immer. Hallo, gehen dann das nächste Projekt. Auch riesig groß, nationalen Interesse. Hast du Druck, dass das muss so klappen, wie es das hoffst? Vielleicht verbaust vielleicht verbannen? Oder ja, wie gehst du mal da um? Oder wann nee, für was nicht?
Also einen gewissen Druck hat ihn immer, ne, wenn ein Projekt so, so managt, das ist natürlich eine große Verantwortung, die ich trage, gell? Und ich weiß auch, dass ich, also ich will auch der Verantwortung auch gerecht sein, ne? Und das ist wahrscheinlich auch die letzte Möglichkeit, die ihn hat, für auch Zeit zu haben, die wirklich ganz viel drin. Also wirklich am Anfang auch, also am Anfang, ganz am Anfang nicht, natürlich 20-30 Jahre nicht, aber die aber an den 60 Jahren dabei waren, für die nach, den hier Témoignage noch mal an das Projekt integrieren, das lohnt nicht an 10 Jahren, gell? Das ist immer meiner Verantwortung auch bewusst, was das Patrimon, die Abschaffung von dem Patrimon betrifft, auch was die Methodologie betrifft, ne, die ich entwickle mit meinen Projekten. Mit meinen Projekten. Aber das empfängt auch einen positiven Druck, ne, weil da sind einfach auch überzeugt von seiner Arbeit und dass sie passioniert von seiner Arbeit. Und es ist ja auch nicht lang, also wir sind ein Team, ein transnational sogar, ein transdisziplinäres Team, ne? Also sowohl hier auf der Uni wie auch Samsa-Film, der CNA, und auch als kanadischer Partner, auch Berliner Partner. Wir arbeiten zusammen in dem Projekt und natürlich die Leute, ne? Das ist ein großer Druck, ja, das ist eine große Erwartung, meine ich auch, auf dem Projekt. Aber ich gesehen das echt als Challenge, den ich positiv ressourciert, wie etwas, was mich ruft, sieht. Das ist wichtig, einen gewissen Druck zu haben. Das können auch nicht vom Fleck. Ne?
Dominik hat übrigens schon in seiner Jugend Kontakt mit dem Film gehabt. Also eigentlich steht ja kein Wundern, wenn Dominik, demnächst noch Jungjournalistin beim Ulzisch-Kanal, als Haut, paar Jahre spät, Welt mir verständlich erklärt. Aber war das wirklich so ein logischer Schritt oder war das Demos noch gar nicht so richtig aufzusehen?
Also, Teenage-Me. ich meine, ich hätte niemals gedacht, dass ich so ein Parcours ging machen. Demos. Weil ich war in einer Aussektion und ich wollte echt mehr die artistische Oder, ne? Pushen. Und schlussendlich, bon, ich bin auch immer artistisch in der Weg. Aber ich habe nie gedacht, dass ich ging, Filme machen, die auf Recherche von denen sind, die historisch sind. Das hätte ich nicht gedacht. Nee. Und ich bin auch positiv überrascht, wenn ich so zurückdenke, wie das Ganze sich einfach so entwickelt hat. Oft hatte ich Momente, wo ich meine Decisionen nicht verstanden habe. Ne? Das sind oft mit dem Gefühl nur gegangen. Und dem Moment hat es dann nicht wirklich Sinn gemacht. Und im Nachhinein, wenn ich so schlinge, wie wenn ich ein Fan de Vivien bin. So. Schon recht, 36 Jahre. Wenn ich so zurückblicke auf mein Parcours, dann fand ich aber, dass die Decisionen, die ich so. Mit dem Gefühl, den ich mit dem Gefühl gegangen bin, dass die auch dann nur tatsächlich Sinn gemacht haben. Und das ist am Anfang ein schönes Gefühl, zu merken, ich bin am Anfang da, wo ich mich wohlfühle und wo ich will sein. Und ja, ich habe mir nicht keine Vorstellung, so etwas zu machen, weil so etwas gehen wir doch nicht. Also Public History Demos zu Lützburg so zu machen, dann waren wir gegangen, abgebaut zu gehen. Das war eine andere Zeit. Ne? Und ja, also. Und auch während meinem PhD konnte ich mir auch noch nicht vorstellen, das zu machen, was ich meine. Da war ich auch noch ein bisschen verloren. Ich habe mir gedacht, bin ich eine Forscherin oder bin ich eine Filmemacherin? Keine Ahnung, ich hatte schon einen anderen Schedule wie mein Arbeitskollegen auf der Uni, die auch ein PhD gemacht haben. Sie waren nicht Stunden und Stunden lang an einem Montageraum und sind durch Brasilien gereist mit einer Filmcrew und so weiter. Ne? Und schon aber auch müssen meinen Tees schreiben und so weiter. Das ist, ich meine, das war oft challenging und ich habe mich heute so vorgestellt. So, was meine ich heute? Gehören Sie überhaupt dahin? Schon einfach aber mein Gefühl, sind ich mit dem Gefühl nur gegangen und schon das gemacht, was für mich richtig, sich richtig angefühlt hat. Und ja, und ich mache noch weiter so am Anfang. Und das ist auch das, was flott ist. Ne? Und dann einfach kann sein Weh selber schmieden.
Ist das ja. Zufall oder Schicksal?
Halt frisst du gerade eine Forscherin. Ja, also ich weiß nicht, ob ich Schicksal gelebt habe, aber es war definitiv, ich war auf der richtigen Platz, der richtige Moment auf der richtigen Platz. Weil ich hatte auch keinen Empfang, hatte ich Möglichkeit, also auf der Humboldt zu promovieren, demnächst. Und es war auch ein ganz interessantes Sujet, aber es war kein Sujet, das mich fasziniert hat. Und ich meine, ich hatte einfach, aber ich wollte aber eigentlich an der Wissenschaft bleiben. Obwohl ich es damals nicht so spannend fand, weil ich eben immer ein kleines Problem hatte mit der Ivory Tower. So, ich will nicht an der Elite-Bubble bleiben, aber ich fand es eigentlich spannend, was ich gemerkt habe. Ne? Ich fand aber just, dass das ein bisschen mehr unter Publikum kommen und so weiter. Das habe ich schon einfach ein paar Jahre gebraucht, für mein Studium zu finden und für meinen Approach zu finden. Und das habe ich dann noch heute dürfen am CCDH machen und bin noch ganz froh darüber. Ich meine, ich hätte das nicht könnten, aber eine andere Uni machen, die vielleicht ein bisschen mehr traditioneller, nicht so jung wie an einem Center, den nicht, an einem anderen Center, die vielleicht nicht so ob wir für innovativ Geschichtsforschung. Aber ja, das war schon, ja, vielleicht Schicksal, ich weiß nicht.
Das war es für dieses Episode von Mein Element. Merci dem Invité, dem Dominik Santana. Wie versprochen sind Links zu seinen Projekten an unsere Shownotes. Vielleicht auch als kleinen Hint für alle Profen, die sich gerade für den Kurt nächstes Jahr vorbereiten. Die fanden nicht immer an unsere Shownotes. Wir haben aus dem Podcast-Feed genug Material für die ein oder andere Stunde zu füllen. Aber die müssen nicht mehr Prof sein, die könnt ihr doch einfach so lauschen. Und der Beste ist, die verpasst auch noch nicht, wenn ihr diesen Podcast einfach abonniert. Dafür abonnieren, nicht mehr verpassen. Und wir hören uns die nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.